wenn Hilfe erst zählen muss, bevor sie gilt, über Fortbildung, Kontrolle und verlorene Spielräume. Eine Therapeutin erzählt von ihrem Alltag. Sie arbeitet mit Patientinnen und Patienten, deren Krankheitsbilder sie gut kennt. Nicht vollkommen, nicht endgültig, aber mit einer fachlichen Sicherheit, die aus Ausbildung, Fortbildung und langer Berufserfahrung gewachsen ist. Sie weiß, was die Lehrmeinung sagt, aber sie sieht auch die kleinen Besonderheiten des einzelnen Falls. Eine ungewohnte Reaktion, eine familiäre Belastung, eine zweite Diagnose, eine therapeutische Möglichkeit am Rand des Üblichen. Manchmal sucht sie die Zusammenarbeit mit einer Kollegin aus einer benachbarten Fachrichtung. Nicht als spektakuläre Innovation, sondern einfach, weil es dem Patienten helfen könnte. Genau dort beginnt gute professionelle Arbeit, nicht im Regelbruch, sondern in der verantwortlichen Auslegung einer Regel. Nicht im beliebigen Ausprobieren, sondern in der Fähigkeit, einen konkreten Menschen nicht vollständig mit dem allgemeinen Schema zu verwechseln. Doch diese Spielräume werden enger. Von einer bezahlten Behandlungseinheit kommt immer weniger tatsächlich beim Patienten an. Dokumentiert werden muss gegenüber dem Betrieb, dem Patienten, den Ärzten, den Kassen. Dazu kommen Abrechnung, Fortbildungen, Kommunikation über wechselnde Plattformen, innerbetriebliche Vorgaben und standespolitische Verpflichtungen. Vieles davon hat einen guten Grund. Niemand möchte schlechte Versorgung, unklare Zuständigkeiten oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen. Aber im Alltag entsteht ein anderer Eindruck. Die Dokumentation schützt nicht nur Qualität, sie verschiebt Arbeit. Sie setzt sich zwischen Therapeutin und Patient. So entsteht eine eigentümliche Paradoxie. Werte wie Effizienz, Transparenz und Gerechtigkeit werden beschworen. Aber bei den Menschen, die die eigentliche Arbeit tun, kommen sie als Kontrolle, Misstrauen und Zeitverlust an. Die Therapeutin ist nicht gegen Ordnung. Sie ist nicht gegen Nachweise. Sie ist nicht gegen Qualität. Sie erlebt nur, dass die Institution ihrer Erfahrung immer weniger zutraut. Noch deutlicher wird das an einem zweiten Beispiel. Therapeutinnen bieten einen Informationsabend für Ärztinnen und Ärzte an. Sie wollen erklären, wann ihre Therapie helfen kann, woran man bestimmte Krankheitsbilder erkennt, welche Verordnungswege sinnvoll wären. Der örtliche Hausarzt, mit dem sie ohnehin zusammenarbeiten, kommt. Ein fachlich betroffener Arzt kommt ebenfalls. Sonst niemand. Der Grund ist nicht zwingend Desinteresse. Der Abend bringt keine Fortbildungspunkte. Und was im System nicht zählt, konkurriert schlecht mit allem, was zählt. Damit verschiebt sich etwas Grundsätzliches. Wissen wirkt nicht mehr zuerst dadurch, dass es hilfreich, richtig und erfahrungsnah ist. Es muss zunächst in die Währung des Systems übersetzt werden. Erst wenn es zertifiziert, bepunktet oder abrechenbar ist, darf es Aufmerksamkeit beanspruchen. Die Therapeutin weiß etwas, was Patienten nützen könnte. Aber damit dieses Wissen breiter wirksam wird, muss es erst von oben in das Leistungssystem eingepreist werden. Ein drittes Beispiel zeigt denselben Mechanismus von einer anderen Seite. Eine Apothekerin hält immer wieder Vorträge vor Selbsthilfegruppen zu einem seltenen Krankheitsbild. Sie spricht auf Einladung der Betroffenen, später auch auf einer Jahrestagung. Die Abende ähneln sich im Thema, aber nicht in der Wirklichkeit. Jedes Mal sitzen andere Menschen vor ihr. Andere Krankheitsverläufe, andere Medikamente, andere Ängste, andere Fragen, andere Missverständnisse. Mit der Zeit entsteht ein Erfahrungsraum. Die Apothekerin lernt, welche Formulierungen helfen. Die Betroffenen lernen, ihre Probleme genauer zur Sprache zu bringen. Aus einzelnen Vorträgen entsteht ein gemeinsames Sprachspiel zwischen Patientenerfahrung, pharmazeutischer Genauigkeit und medizinischer Fachwelt. Dann kommt die Rückmeldung. Für dasselbe Thema könne es nicht immer wieder Fortbildungspunkte geben. Das klingt zunächst plausibel. Niemand soll jahrelang denselben Vortrag halten und dafür immer neue Anerkennung bekommen. Aber gerade hier liegt die Verwechslung. Die Institution sieht dasselbe Thema. Die Praktikerin erlebt denselben Gegenstand in immer neuen Erscheinungsformen. Für das Punktekonto ist es Wiederholung. Für die Erfahrung ist es Vertiefung. Der Fehler besteht also nicht darin, dass es Regeln gibt. Der Fehler entsteht, wenn Regeln nicht mehr unterscheiden können zwischen leerer Wiederholung und wachsender Erfahrung. Lernen heißt nicht immer, ein neues Thema zu konsumieren. Manchmal heißt Lernen, demselben Problemfeld wieder und wieder zu begegnen, bis man genauer hört, besser fragt und tragfähiger antwortet. Für eine offene Gesellschaft ist das entscheidend. Denn viele Fragen unserer Zeit lassen sich nicht vollständig von oben durchplanen. Sie entstehen in konkreten Zwischenräumen. Zwischen Therapeutin und Patient, zwischen Apothekerin und Selbsthilfegruppen, zwischen Hausarzt und Fachpraxis, zwischen professionellem Wissen und gelebter Erfahrung. Dort entsteht oft die eigentliche Qualität. Dort wird sichtbar, was eine Regel leisten kann und wo sie ergänzt, übersetzt oder vorsichtig gedehnt werden muss. Hannah Arendt hätte vermutlich von einem Raum des Erscheinens gesprochen. Menschen treten zusammen, bringen ihre Erfahrung zur Sprache, hören einander zu, urteilen gemeinsam. Eine Krankheit erscheint dann nicht nur als Diagnose, sondern als Lebenswirklichkeit. Eine Therapie erscheint nicht nur als Verordnung, sondern als Beziehung, Deutung und Handlung. Fortbildung ist dann nicht bloß Wissensaufnahme, sondern Beteiligung an einem gemeinsamen Weltverstehen. Unsere Institutionen erkennen solche Räume jedoch oft schlecht. Sie erkennen Punkte, Formate, Nachweise, Fristen, Zuständigkeiten. Das alles ist nicht wertlos, aber es wird gefährlich, wenn nur noch gilt, was sich in solchen Formen abbilden lässt. Dann wird Qualitätssicherung selbst qualitätsgefährdend. Dann soll das System helfen, verengt aber die Hilfe. Es will Selbstständigkeit sichern, entzieht aber Urteilsspielräume. Es will Gerechtigkeit herstellen, erzeugt aber das Gefühl, dass lebendige Fachlichkeit unter Generalverdacht steht. Vielleicht geht es hier um ein vernachlässigtes Prinzip der Subsidiarität. Nicht im billigen Sinn von »lass die Leute einfach machen«, sondern im anspruchsvollen Sinn. Die höhere Ebene soll die untere Ebene so unterstützen, dass deren eigene Urteilskraft stärker wird. Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet dann, Rahmen geben, ohne den lebendigen Erfahrungsraum zu ersticken. Deshalb wäre der große Bruch, der große Begriff Zivilisationsbruch vermutlich zu stark. Aber von einem Zivilisationssymptom kann man sprechen. Moderne Gesellschaften haben Angst vor Willkür, Haftung, Ungleichbehandlung und Kontrollverlust. Diese Angst ist verständlich. Doch wenn die Antwort darauf immer neue Kontrolle ist, geht etwas verloren. Vertrauen in professionelle Erfahrung, Geduld mit gewachsenen Beziehungen, Respekt vor lokalem Wissen. Die Beispiele aus Therapie und Apotheke zeigen paradigmatisch keine Rebellion gegen Ordnung. Sie zeigen etwas Feineres. Die Ungleichzeitigkeit zwischen normierter Qualitätssicherung und lebendigem Lernen in einer offenen Welt. Der Satz, der daraus bleibt, könnte lauten: Eine Institution wird nicht dadurch menschlich, dass sie alles kontrolliert. Sie wird menschlich, wenn sie erkennt, wo Vertrauen, Erfahrung und Urteilskraft die eigentliche Qualität hervorbringen.